Willkommen zum Podcast BAB Interviews and Conversations der Basler Afrika-Bibliographien. Die heutige Podcast-Episode ist die 7. und vorläufig letzte in einer Reihe von Episoden zur Geschichte der Solidaritäts- und Anti-Apartheids-Bewegung in der Schweiz. Die langjährige Präsidentin des Zürcher Komitees Kämpfendes Afrika, Barbara Müller, geht im Gespräch mit dem BAB-Archivar Dag Henriksen auf die Bedeutung von Freundschaft und Solidarität in den Beziehungen mit Befreiungsbewegungen in den 70er Jahren ein. Sie skizziert des Weiteren Veränderungen in der Unterstützungsarbeit am Beispiel Simbabwes und seiner Unabhängigkeit 1980.
Es fällt also jemandem außenstehend wie mir natürlich auf, dass das kämpfende Afrika und du ja insbesondere sehr konsistent, sehr gezielt, auch sehr pointiert Kontakte ab den frühen 70er Jahren aufbauten und pflegten. Mhm. Das ist wahrscheinlich der richtige Begriff. Kontakte pflegen, oder?
Ja, für uns war das zentral, weil wir davon ausgehen, die Befreiungsbewegungen vertreten die Aspirationen der Bevölkerung.
Ja.
Und
ja.
Sie sind für uns die maßgebliche Informationsquelle.
Ja.
Wir wollten ja zum Ausdruck bringen, dass das, was europäische, westliche Kolonialherren, Siedler in Afrika tun, dass das nicht von der ganzen Bevölkerung in Europa getragen wird, dass es eben auch diese Solidaritätsseite gibt und dass wir quasi eine Allianz für eine bessere Welt, für eine gerechtere Welt darstellen. Und das hat ganz, ganz wesentlich, waren diese freundschaftlichen Kontakte. Wir haben immer von Freundschaft gesprochen.
Ja, ja.
Und das war so wie der ideologische Hintergrund für diese Beziehungen. Und ich glaube, was die Qualität der Beziehungen anbelangt, die Vertreter der Befreiungsbewegungen spürten das sehr klar, dass wir quasi bedingungslos auf ihrer Seite standen. Und erst mit der Zeit haben wir realisiert, dass wir auch irgendwo auch eine kritische Solidarität üben müssen, dass vielleicht nicht alles, was Befreiungsbewegungen tun, auch im Interesse ihrer eigenen Bevölkerung ist, dass wir auch quasi selbst denken müssen und nicht einfach. Aber ursprünglich und so der Impuls war, wir stellen uns auf ihre Seite und wir haben die gleichen Feinde und alles, was sie tun, unterstützen wir. Das war so der spontane Impuls, der sich dann mit der Zeit, also auch mit den Ereignissen und mit den Erfahrungen, die wir halt auch machten, mehr entwickelte in Richtung kritische Solidarität. Und wenn wir die Menschen im südlichen Afrika ernst nehmen, dann müssen wir davon ausgehen, dass dort auch nicht alle gleich sind wie bei uns auch. Also dass man differenzieren muss, dass man sich auseinandersetzen muss. Auf die portugiesischsprachigen Befreiungsbewegungen war der Kontakt sehr schwierig. Da mussten wir darum kämpfen, dass Kleidersendungen überhaupt Empfangsbestätigungen eintrafen, dass sie das abholten überhaupt. Und das war sehr frustrierend, weil manchmal, weil wir ja auch Rechenschaft schuldig waren, denjenigen, die uns unterstützten und so. Dazu kam wahrscheinlich auch, dass die portugiesischsprachigen Befreiungsbewegungen, also vor allem MPLA, Frelimo und seinem gewissen Maße auch die SWAPO, uns gegenüber Reserven hatten, weil klar war, dass wir nicht so in das realsozialistische Lager gehörten. Schon nur die Tatsache, dass wir mit der SANU und dem PAC Beziehungen hatten, hat auf der anderen Seite Misstrauen erregt. Und zwar insbesondere, denke ich, bei den Auslandvertretungen. Ich weiß die ganz klar sich im sowjetischen Lager sahen. Und das hat die Beziehungen erschwert. Und umgekehrt waren Bewegungen wie die SANU und der PAC, die ja ständig dem Versuch ausgesetzt waren, dass man sie aus dem Befreiungskomitee der OAU rauswerfen wollte, waren die sehr dankbar für die Unterstützung, die sie von uns erhielten. Und zwar eben, denke ich, nicht nur das Materielle, wobei das Materielle in diesen Fällen sehr wichtig war, aber auch moralisch, dass dieses Gefühl des Alleinsein und Isoliertsein. Also ich erinnere mich, dass mir Michael Muendane einmal erzählte, der war Vertreter für den PAC in London und er war mit 19 für 10 Jahre auf Robben Island und dann ins Exil, zuerst in Tansania und dann kam er nach London und dann musste er irgendwo nach Deutschland, um Kontakte zu pflegen, war das erste Mal in Deutschland und
in dem Fall meinst im du Winter, Westdeutschland?
Im Winter und er sagte, er hatte so Ledersohlen und er versuchte eine Adresse zu finden und er kann sich erinnern, wie er andauernd auf dem Schnee und Eis ausglitt und hinfiel und in einfach, das gab so ein Bild von Verzweiflung und was mache ich da so. Und bei uns war halt, wir holten sie ab am Bahnhof, sie wohnten bei uns zu Hause, sie fühlten sich wirklich zu Hause und also in Bezug auf die SANU, ich glaube Mugabe hat das gesagt oder vielleicht auch Simba Makoni, dass wir die SANU-Zelle in der Schweiz waren. Und ich denke, das beruhte auf diesem sich sicher fühlen, sich willkommen fühlen, das war, denke ich, sehr wichtig für viele. Wir waren auch so etwas wie eine Röllestation, weil oft, wenn sie von Dar es Salaam oder Maputo die UNO irgendwo gingen, dann waren das Flüge, wo sie in Zürich dann Flugzeug wechselten. Und das waren die Momente, wo wir dann sehr neueste Informationen erhielten und da hat man uns sehr viel erzählt, nicht unbedingt über interne Konflikte oder nur, wenn sie vorbei waren, aber doch so, wo die Front verlief, was die Nachschubprobleme waren und so, da haben wir doch einiges erfahren. Ich meine auch, dass die ZANU einmal ein Meeting des Zentralkomitees in Zürich organisierte. Und da war auch, ich glaube, bei der Logistik waren wir nicht sehr stark involviert, aber doch die Leute dahin bringen Und wenn es irgendetwas gab, was sie brauchten, dann waren wir da und haben geholfen. Also es war so diese Art auch von praktischer Hilfeleistung. Und dann haben wir Kontakte zu Bern, also zum Außendepartement hergestellt. Wir haben einfach angerufen und gesagt, wir haben Kontakte, es kommt jemand dann und dann sind sie interessiert, die Leute zu treffen. Und je näher an das Datum der Unabhängigkeit bei Simbabwe das kam, desto größer war das Interesse dann auch bei den Journalisten. Also ich weiß noch, der ich weiß nicht mehr, wie er hieß, vom Tagesanzeiger, der Auslandredaktor oder sogar Chefredaktor, der hat dann kurz vor den Wahlen in Simbabwe führte er ein Gespräch, ich weiß nicht mehr mit wem, vom Zentralkomitee, und der Tagesanzeiger war dann in der Schweiz die einzige Zeitung, die eigentlich nicht so überrascht war, dass die Sammel die Wahlen gewann, weil er sich die Mühe gemacht hatte, sich das anzuhören, was sie zu sagen hatten.
Und ihr hattet das vermittelt, Gespräch. Ja. Das Fisch ist ja immer wichtig im Auge zu behalten, dass ein Stück weit Komitees, just wie das eurige, letztendlich afrikanische Politik in der Schweiz ein Stück weit ermöglichte und Alternativen bot zu sozusagen dem, was die Medien sonst so.
Ja, was sie einfach gegenseitig voneinander abschieben, weil sie so kein vor Ort oder dann halt so eingebettet waren in die weiße.
Ja. Aber diese Beziehungen über sozusagen den, sagen wir mal, politisch-strategisch-funktionalen Charakter hinaus scheint just mit Bezug auf Sange und den PSC bei euch ja möglich gewesen zu sein, wegen mancher langjähriger Freundschaft. Mhm. Und diese Freundschaften, die ergaben sich, weil ihr Gäste bei euch zu Hause aufnahmt, weil sie auch etwas länger blieben und weil über sozusagen manche Veranstaltungen hinweg man sich sehr gut
kennenlernte. Man sich kannte mit der Zeit, ja. Also da ist sicher Simba Makoni ist eine dieser Figuren, mit der ja dann, der studierte ja Biologie in England und wurde dann Vertreter der ZANU. Und er war einfach jemand sehr, sehr waches und auch kommunikativ. Mit ihm hatten wir wirklich sehr viele Gespräche.
Er war der Europavertreter?
Er war der Europavertreter, ja.
Und du und ihr lerntet ihn kennen Mitte der 70er Jahre?
Ja, ich denke erst später. Es war relativ spät, aber halt in dieser sehr aktiven Zeit. Und er war auch sehr effizient. Also man konnte, wenn man etwas brauchte, dann von ihm kam das sofort.
Das heißt, man konnte ihn nochmal anrufen?
Ja, klar, der war immer
erreichbar. Und er kam öfters?
Ich denke, ja.
Und man freundete sich an, man unternahm auch mal sozusagen etwas, einen Trip in die Berge oder...
Sie hatten meistens keine Zeit. Also bei Michael Muendane, der war häufig da und dann sagten wir ihm, also jetzt wollen wir auch mal ihm unser Land zeigen und so. Yeah. Und er hat dann gesagt, es tue ihm heute noch leid, er habe einfach geschlafen auf diesen Ausflügen. Sie waren wahnsinnig unter Druck und eigentlich nicht für... Ich denke, sie waren unter Druck, weil sie auch wussten, die anderen sind im Krieg und ich bin hier in Europa und ich muss liefern, ich muss...
Ja. Ja. Ja.
Von daher waren auch die Freundschaften letztlich irgendwie funktionell. Also auch von unserer Seite her wir sind mit den Befreiungsbewegungen befreundet und wir kennen schon die einzelnen Leute und es ist eine gewisse Vertrautheit da, aber keine persönliche Freundschaften waren eigentlich nicht gefragt.
Ach, tatsächlich?
Ja, ja.
Das heißt, auch eine ungeplante Party oder so brachte diese Perspektive nicht ins Rutschen.
Von Partys war keine Rede.
Tatsächlich.
Es war revolutionäre Pflichterfüllung. Nein, es wurde nicht ausgesprochen, aber wirklich Partys gab es nicht.
Es
war ernst immer. Ja. Also es ging immer um die Sache.
Ja.
Und klar hat man auch gelacht und gut gegessen und gefragt, wie geht's der Familie und
ja,
und
ja. Ja, ja.
Aber Partying, nein. Ja, ich meine, wenn die Leute, mit denen du Kontakt hast, plötzlich Minister und Ministerpräsidenten sind und Leibwache haben und...
Ja.
Aber ich denke, abgesehen von dem formellen Charakter der Beziehungen gab es trotzdem persönliche Sympathien, die man spürt, wenn sie nicht ausgelebt werden. Also ich war ja dann eingeladen an die Unabhängigkeitsfeier zusammen mit Herr und Frau Meyer von FEPA waren auch dort.
Ja, also in Harare.
In Harare. Aber ich hatte zusätzlich noch eine Einladung zum Empfang der Staatsoberhäupter.
Ja.
Und das war dann auch eine Konfliktsituation, weil ich mit einem anderen Mitglied des kämpfenden Afrika dort war. Und die Einladung an den Empfang war eben nur für eine Person. Und es war klar, dass das die Präsidentin wahrnehmen muss, also unabhängig davon, wer das ist. Aber es war für sie fand das nicht so toll. Und für mich war es auch nicht toll, aber da gab es einfach, musste so sein. Und ich habe dann ein Taxi genommen und bin dahin gefahren und bin verloren da rumgestanden zwischen Indira Gandhi und Kenneth Kaunda und Andrew Young und all den Leuten, die ich mit großen Augen anschaute. Und dann, also das war so im Stil von einer englischen Tea Party, wenn die Queen empfängt, mit so weißen Stoffzelten und einem Buffet und Leute, die irgendwo rumstanden. Und am Eingang standen Robert und Sally Mugabe und haben die Leute begrüßt und man stand dann so in einer Schlange. Und dann hat Sally mich gesehen und hat ihn angestellt. Da habe ich gesagt, schau mal, die Barbara ist dort. Und dann haben sie mich so umarmt und das war sehr, sehr berührend.
Yeah.
Und das galt mir, aber es galt vor allem dem Ganzen, was ich vertrat.
Yeah.
Und da war ein Fotograf und das war eine Foto, die ich gerne gehabt hätte.
Schön.
Und ich weiß, das habe ich vielleicht auch erzählt, als dann diese Party vorbei war. Ah ja, und ich stand so ein bisschen verloren da. Ich bin nicht sehr gut, auch in so, überhaupt in so Smalltalk-Situationen. Und dann kam eine Simbabwerin, die, das muss eine Frau aus Bulawayo gewesen sein, die Gattin irgendeines hohen. Und die hat mich dann, wie Simbabwe das oft tun, einfach an der Hand halten und so ein bisschen mir mein Verlorensein etwas genommen. Und es war ja mein allererstes Mal in Simbabwe. Ich war vorher noch nie dort gewesen. Und dann, als dann das vorbei war, war natürlich, das war außerhalb, es war weit und breit kein Taxi. Und dann dachte ich, ich suche den Schweizer Botschafter und frage, ob er mich mitnimmt. Und dann habe ich das Auto mit dem Schweizer Fähnchen gesehen und habe mich dann an den Rand gemacht und mich vorgestellt und gefragt, ob er mich mitnimmt. Und der war sowas von schockiert, dass wer ich sei und warum ich da bin. Und dann auf der Rückfahrt hat er sich mit dem Chauffeur noch so darüber unterhalten, was jetzt, ja nicht gerade diese Terroristen, aber was jetzt zu erwarten ist und so. Das gab dann anscheinend, war das dann im Botschaftsbericht, weil als ich dann das nächste Mal, ich habe damals wahrscheinlich noch ich habe fürs Schweizer Arbeiterhilfswerk gearbeitet und war dann mal im EDA. Und da kamen dann ein paar Leute und sagten, ja, wir haben den Botschaftsbericht über Sie gelesen. Sie sind... Ja. Und die ZANU hat natürlich erwartet, dass wir von der Schweiz irgendwie aufgewertet würden, also dass wir eine Rolle bekommen oder dass sie konnten das gar nicht verstehen, dass wir nach wie vor marginal blieben. Wäre in Simbabwe anders gewesen.
Ja, ja, das ist klar. Eine ganz andere Dynamik.